Guten Morgen. Mein Name ist Christian Rauschning. Ich bin Pastor hier in der Scala und ich freue mich total, dass ich heute an Ostern zu euch predigen darf. Ich habe versucht, hier einen alten Osterbrauch wieder ins Leben zu rufen, schon in den letzten 6 Jahren. Und zwar das sogenannte Risus Pascalis, das sogenannte Osterlachen. Das ist ein Brauch, der zurückgeht in der katholischen Kirche bis ins Mittelalter hinein. Nämlich, dass man in der Osternacht dem Teufel ins Gesicht lacht, weil er verloren hat und weil Gott auferstanden ist. Das war der einzige Moment im katholischen Gottesdienst, wo man mal so richtig laut von Herzen lachen durfte. Das Problem dabei ist jetzt nur, ich bin ein ganz mieser Witzeerzähler. Und ich gucke euch jetzt ganz genau ins Gesicht bei dem Witz, ob ihr nur aus Höflichkeit lacht oder ob ihr wirklich wegen dem Witz lacht. Aber das ist immer so ein bisschen mein Test am Ostersonntag, wie das gerade so die Laune in der Gemeinde ist mir gegenüber. Okay, soweit mal. Ich versuche möglichst viel vorzulesen, dann kann ich am wenigsten die Pointe verhauen, aber ihr strengt euch an. Und wenn ihr gerade so an dem Punkt seid, wo ihr denkt, hey, ich habe so richtig mit Dingen zu kämpfen, ich habe richtig auch vielleicht Probleme in meinem Leben oder manchmal geht's mir einfach nicht gut, dann ist dieses Osterlachen euer Ding. Da könnt ihr dem wirklich diesen Sieg Gottes über den Tod, das Leben wieder feiern, zu sagen, hey, wir lachen darüber, dass Gott gewonnen hat. Das könnt ihr jetzt so richtig rauslassen. Also, ein Priester, ein Pfarrer und ein Rabbi treffen sich nach 7 Wochen Fastenzeit zum ersten Mal wieder im Wirtshaus. Und weil die Zeit ohne Bier so lang war, wird es ein bisschen feuchter und ein bisschen fröhlicher. Und bei diesem 4., 5. Bier fangen sie an, eine Wette rauszuziehen. Aus einer Bierlaune heraus sagen sie, wer von uns drei ist überhaupt der beste Seelsorger? Lass uns einen Wettbewerb machen und rauskriegen, wer der beste Seelsorger ist, der Priester, der Pfarrer oder der Rabbi. Und sie beschließen es, an einem Bär im Wald auszuprobieren. Und so zieht der Priester ganz tapfer als katholischer Priester als erstes los, findet einen Bär, besprengt ihn mit Weihwasser, rennt schnell zurück ins Dorf und sagt, also ich glaube, nächste Woche ist er soweit und empfängt die Erstkommunion. Der Pfarrer zieht los, findet einen Bär an einem Bach, an so einem kleinen Fluss. Aus der Entfernung fängt er an, ihm eine Predigt zu halten, auf die sogar Luther stolz gewesen wäre. Und plötzlich taucht der Bär unter. Er rennt ins Dorf zurück und sagt, er hat sich getauft. Der Bär ist bekehrt. Jetzt zieht der Rabbi los. Und seine Freunde warten und warten den ganzen Tag. Und nach ganz am Ende, als es gerade so finster wird, kommt der Rabbi aus dem Wald, zerfetzte Kleidung, Blut überall, rettet sich gerade noch so ins Wirtshaus, nimmt sein Bier und sagt, also rückblickend war es vielleicht eine schlechte Idee, mit der Beschneidung anzufangen. Ja, hatten wir schon besser mit dem Lachen, aber okay, alles gut. Okay, bei manchen zündet es auch immer noch so 10 Sekunden später, das ist auch gut, aber okay. Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Siehe, er ist nicht da. er ist auferstanden. Jesus, stärker als der Tod, genau darum geht's heute. Denn Ostern ist nicht nur ein Frühlingsfest mit bunten Eiern und gutem Essen und ganz viel Gemeinschaft in der Familie. Es ist die mächtigste Nachricht, die es je auf dieser Erde gab. Und das feiern wir zusammen in Ostern. 2 Tage lang war diese Welt wie in Dunkelheit gehüllt. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Hans hatte schon gesagt, für die Jünger, für die war alles verloren. Und selbst als Jesus wiederkam und sich ihnen gezeigt hat, haben sie es immer noch nicht geblickt. Die waren so verzweifelt, so in ihrem Tief drin. Ihr Meister war tot, die Hoffnung zerschlagen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du auch manchmal in solche Tiefs reinrutschst, in solche Zeiten reinrutschst, wo alles tot scheint. Und dann plötzlich, der Stein ist weggerollt. Das Grab ist leer. Jesus lebt. In Lukas 24 steht, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Was für ein Bild, oder? Diese Frauen, die gerade noch Jesu Leichnam mit Salben eingesalbt haben, in Tücher gewickelt haben, die kommen an dieses Grab und wollen noch mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und plötzlich werden sie konfrontiert mit dem lebenden Jesus. Stattdessen begegnen sie Engeln, dass die Erde bebt. Und diese Kraft der Auferstehung, die wird ihnen plötzlich ganz körperlich sichtbar. Sie spüren seinem eigenen Leib, was es bedeutet, dass Jesus nicht einfach bloß im Grab geblieben ist, sondern merken, da passiert was Göttliches, was Himmlisches auf dieser Erde. Und dass diese Auferstehung Jesu nicht bloß irgendwie ein historisches Ereignis ist, sondern dass sie immer auch ein persönlicher Ruf für uns ist, darum will ich heute in der Predigt ein bisschen werben. Dass diese Auferstehung nicht was ist, was damals mit Jesus vor 2000 Jahren zu tun hatte, sondern dass diese Kraft heute noch für uns zur Verfügung steht. Diese Auferstehungskraft, die kann dich lebendig machen, die kann mein Leben wieder lebendig machen, die kann Dinge, die in dir tot sind und in mir tot sind, wieder lebendig machen. Und darauf dürfen wir uns stellen. Manchmal scheint uns das wie so eine philosophische Idee, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da geht es nicht um Philosophie, da geht es um eine Wahrheit, die wir erleben dürfen in unserem Leben. Dass da Kraft zum Leben ist. Und wenn Dinge noch so dunkel scheinen und noch so verzweifelt scheinen, es gibt diesen Trost in dieser Auferstehungskraft. Ich möchte euch einladen, dass ihr heute einer Geschichte zuhört, die ich euch oder die wir euch erzählen wollen. Hans hat schon gesagt, ich bin körperlich noch nicht ganz so fit und meine Idee war, dass wir über diese Auferstehungskraft nicht in der Theorie reden, nicht drüber reden, was bedeutet das, ja, oder welche Bibelstellen gibt's dazu, sondern dass wir es heute uns mal in der Praxis angucken. Und ich habe einen eingeladen aus unserer Gemeinde, dass er uns von dieser Auferstehungskraft, wie sie in seinem Leben wirksam wurde, einfach erzählt. Und Frank, ich darf dich einladen, dass du zu mir nach vorne kommst. Ich hole dir noch ein Mikro und dann... Frank, du bist ungefähr vor 3 Jahren in unsere Gemeinde gekommen.
Ziemlich genau, ja.
Genau. Und du hast mir damals deine Lebensgeschichte erzählt. Und du hast uns einen kleinen Ausschnitt nur bei deiner Taufe erzählt, weil deine Lebensgeschichte, wenn du sie uns in voller Länge erzählst, sitzt wahrscheinlich heute Abend noch da. Aber heute wollen wir uns einen Part anhören von dir, wo du einfach erlebt hast, wie Jesus dein Leben verändert hat. Und nimm uns doch mal ein bisschen mit rein. Wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit und deine Jugend?
Ja, also geboren bin ich in Aurich am Kreuzbach. Da war ich das 5. Kind meiner Eltern und mein Vater ist sehr früh verstorben. Ich war sehr klein. Ich war noch 1,5. Ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt. Und
Mach mal das Mikro noch weiter.
Ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt und bin dann unter diesen Umständen aufgewachsen. Das war sehr schwierig für meine Mutter mit 5 Kindern allein. Aber ich habe es trotzdem als sehr schöne Kindheit empfunden und habe mich dort wohlgefühlt, natürlich. Und ich habe auch sehr früh Jesus kennengelernt, ich habe ihn früh kennengelernt und habe dann auch, sobald ich lesen konnte, eine Kinderbibel geschenkt bekommen.
Du musst näher ran.
Und das war wirklich ein sehr großes und schönes Geschenk und das hat mich geprägt in meiner Kindheit und in meinem ganzen Leben. Es hat mir damals schon Jesus gebracht. Aber es hat Dinge gegeben in meiner Kindheit, die mich dazu gebracht haben, das zu hüten wie ein Schatz und es eigentlich nicht zu teilen nach außen. Das war wie ein Schatz, an dem ich mich festgehalten habe mein ganzes Leben. Und ja, dann bin ich groß geworden, irgendwann Schule, Ausbildung. Und da bin ich eigentlich mehr oder weniger mit Drogen in Kontakt gekommen, eigentlich damals nicht so freiwillig, muss ich sagen. Das war eine sehr komische Geschichte. Ich war mit einer Gruppe unterwegs und die haben dann plötzlich angefangen, damals zu kiffen. Cannabis, was ja heute erlaubt ist, damals verboten war. Und die haben halt gesagt, wenn du jetzt hier mit bist, dann musst du da auch mitrauchen. Das geht nicht, dass du hier nur so dabei sein kannst. So bin ich eigentlich da in Kontakt gekommen. Und das hat mich eigentlich damals verführt und also wirklich dann dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen und so zu gehen, viele Jahre. Und dann sind die Freunde plötzlich umgestiegen. Auch viele, wo ich gekannt habe, sind gestorben an Heroin und das hat mich nicht losgelassen und ich habe es nicht verstanden und ich bin einer, der immer wissen will und sucht. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, ich will das jetzt wissen, warum machen die das? Und das war natürlich sehr leichtsinnig.
Das war der Einstieg in Heroin für dich?
Das war der Einstieg dann in die Droge und dann, wie das so manchmal gefühlt wird, da sind dann Dinge dazugekommen. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich habe nie dabei bleiben wollen. Das war nie meine Absicht. Aber dann hat es gefühlt, dass ich eine Frau kennengelernt, mit der ich zusammen war und die da auch eingestiegen ist. Und das hat mich da gebunden daran. Quasi durch die Liebe zu haben. Damals hat mich das gebunden. Ich wollte immer raus, aber wir haben es nicht mehr gemeinsam geschafft, da rauszukommen. Viele Versuche probiert, aber es gelang mir damals überhaupt nicht, da rauszukommen oder immer nur sehr kurz. Mhm. War eine sehr natürlich schwierige Zeit. Und das ging so lang, bis ich irgendwann gesagt habe und gebetet habe und gesagt habe, hilf mir, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will raus. Und es war vormittags, mittags und dann bin ich abends so in der U-Bahn-Station in Stuttgart, in Charlottenplatz, gestanden, guck mich da so um, weiß nicht, wir haben auf irgendjemand gewartet und ja, dann gucke ich da und da sehe ich jemand, der guckt mich an, ich gucke den an und war im Augenkontakt und dann kommt der, ich habe sofort an Jesus gedacht und der ist direkt auf mich zugelaufen und dann kommt er zu mir, läuft her, guckt mich an und sagt, das, was du suchst, findest du hier nicht und Gott sucht dich und dann ist er weitergelaufen. Und ich habe damals, was ist jetzt passiert? Ich konnte es gar nicht so wirklich fassen, was das war. Aber diese Szene war so in meinem Kopf bis heute, ich sehe die heute noch vor mir. Und dann hat Gott gewirkt, er hat mein Gebet erhört. Ich habe mir es natürlich im Gebet ganz anders vorgestellt, wie er wirkt, was er machen soll. Da hat man ja immer andere Ideen und Gott wirkt, wie er will. Und er hat dafür gesorgt, dass ich verhaftet wird, dass ich ins Gefängnis komme. Es war eine schwierige Zeit, viele Schmerzen, lange Zeit dieser Entzug. Und ja, ich habe bis heute noch Probleme aus dieser Zeit, dieser heftigen Zeit.
Du hast im Gefängnis dann einen kalten Entzug durchmachen müssen, ohne medikamentöse Entziehung und sonst was.
Genau, ich musste das alles so durchleiden. Und es ging viele Monate, diese schlimme Zeit, wo ich da Schmerzen hatte. Es war teilweise so, dass ich dann auch so starke Herzschmerzen hatte, dass ich abends, wenn ich allein auf meiner Zelle war, nicht einschlafen konnte, bis ich meinen Frieden mit Gott gemacht habe. Gesagt, egal, alles ist gut. Ich lege mich jetzt hin und schlafe, und wenn ich nicht aufwache, ist es auch okay. Mhm. Und dann ist immer der Frieden in mir gekommen, dass ich überhaupt wieder schlafen konnte. Und dass ich so kurz schlafen konnte wenigstens. Und dann auch, ja, mir wurde dann erstaunlicherweise viel geholfen im Gefängnis, auch durch diese schlimme Zeit. Ich hatte immer jemand neben mir, wo mir geholfen hat, für mich gesorgt hat, mir das Essen geholt hat oder sonst wie irgendwas für mich getan hat. Ich war da drin und dann habe ich auch so, ich habe mit Gott gebetet und gesprochen und jetzt bin ich hier, weil und jetzt, was soll jetzt aus meinem Leben werden und wie geht es jetzt weiter? Und dann hat er dafür gesorgt, dass mich ein Mensch, ein Gefangener anspricht und sagt, willst du bei mir arbeiten, mitarbeiten, Essen austeilen? Und ja, habe ich natürlich ja gesagt, weil dann waren die Zelle offen für mich. Ich hatte den Freiraum, durfte mich bewegen, war nicht mehr so eingesperrt. Was mir sehr geholfen hat, wieder halbwegs auf die Beine zu kommen. Und ja, Gott hat mir gezeigt, er kann jeden Menschen benutzen, wo er will, wie er will. Was für ein Mensch das ist, spielt gar keine Rolle. Er kann es zu seinem Ding nutzen, wo man gar nicht denkt, wie es weitergeht. Und er hat mich da durchbegleitet durch diese Zeit. Dann war es auch noch die Gerichtsverhandlung im Raum gestanden. Was wird draus? Es war eine komische Anklage, wo eigentlich nicht der Wirklichkeit entsprochen hat, aber Gott hat es genutzt. Es stand im Raum. Ich wusste nicht, komme ich bald raus? Hocke ich da jetzt 10 Jahre? Wie geht's mit mir weiter? Und er hat mich vor Gericht begleitet und er gab mir die Worte in den Mund. Und als mich der Richter so gefragt hat, gab er mir die Worte in den Mund, er hat mich gefragt, wie mir das Gefängnis gefällt. Und da kam, da sagt ja nun mal keiner, das gefällt mir oder sonst was. Und da war ganz klar, da habe ich gesagt, das hat meiner Gesundheit gut getan. Und da war die Verhandlung war eine andere, ein ganz anderes Klima im Raum, das hat sich schlagartig alles verändert. Und es kam so weit, dass meine Anwältin, der Richter und der Staatsanwalt verhandeln, was sie mit mir machen. Und der Polizist, wo diese komische Anklage konstruiert hat, wo der reingekommen ist und anfangen wollte auszusagen, zu dem hat er bloß gesagt, wir wissen Bescheid, sie können rausgehen.
Okay.
Und ja, dann haben sie gesagt, okay, wir sorgen dafür, dass du jetzt Therapie machen kannst, dass du rauskommst. Dann war dann schon noch einige Monate drin, was ich auch gebraucht habe für meine Gesundheit und auch längere Zeit Therapie. Und so bin ich auf die Beine gekommen wieder.
Okay. Wie lange warst du denn im Gefängnis?
Ja, insgesamt vielleicht ein halbes Jahr, ein bisschen länger, 6, 7 Monate, glaube ich.
Ja, aber da bist du durch diese Gerichtsverhandlung ja schon sehr begleitet durchgekommen bei all den Anklagen, die im Raum standen.
Es war so unglaublich, wie das Ganze passiert ist. Ich denke immer wieder dran und ich spüre, wie, ich habe immer gespürt, er sorgt für mich, er ist da. Mhm.
Dann gab es ja eine lange Phase, wo sich vieles in deinem Leben zum Guten gewendet hat. Du hast Gabi kennengelernt, ihr habt geheiratet, habt Kinder bekommen. Und es gab nochmal so eine Krise in eurem Leben und das hatte mit eurer Tochter zu tun. Magst du uns davon erzählen?
Ja, das war eigentlich so. Dann war das Leben, wie man so kennt, Kinder, dann geht es so seinen gewohnten Gang, man ist gestresst, dies und das. Und es war eigentlich so ein Plätschern. So, und es war irgendwie, das war wohl nicht der Sinn von der ganzen Sache, dass das einfach so weitergeht. Und dann wurde unsere Tochter wirklich schwer krank und wir sind alle in eine totale Ausnahmesituation gekommen. Es ging um Leben und Tod und ich weiß noch, wo sie ihren dritten Schlaganfall hatte, das war morgens nach dem Frühstück, da sagt sie, sie ist so müde, morgens um 8 oder so und dann habe ich sie hoch ins Bett gebracht und sie ist sofort wieder eingeschlafen und ich bin dann daneben hingelegen und habe gebetet, dass sie das überlebt. Ja, das war eine schlimme Zeit und wir haben alles getan und versucht, sie im Leben zu halten. Und da sind wir auch, ja, haben wir auch unser Heil auch unter Heilversprechen gesucht und alles Mögliche. Sind wir hin und haben alles getan, was nötig war und versucht, um dass sie das überlebt, hat sie überlebt. Es ist ein Wunder, dass sie lebt.
Mhm. Du hast mir erzählt, dass ihr damals auch zu irgendwelchen Heilern und Schamanen und alles probiert habt, was irgendwie möglich war.
In unserer Verzweiflung, in unserer Not haben wir wirklich alles versucht, dass sie das haben, diesen Heilversprechen nachgegangen und was natürlich auch falsch war, aber letztendlich sind wir am Schluss wieder bei Jesus gelandet dadurch. Also der hat gesagt, so geht's nicht weiter oder ihr müsst zu mir, ich habe mehr vor mit euch.
Das war dann auch der letzte Prozess, den Part kennen die Leute, die bei deiner Taufe aufgepasst haben, weil den hast du uns damals erzählt, dass Jesus auch in diesem Suchen nach Heilung für eure Tochter euch zu Jesus hingeführt hat und ihr dort gespürt habt und gemerkt hat, hier ist diese Kraft und diese Möglichkeit, diese Auferstehungskraft, wenn wir heute über Ostern reden.
Ja, genau. Und er hat gewirkt in unser Leben. Sie ist gesund. Sie hat natürlich ihre Folgen davon getragen, aber sie lebt. Und das ist, was viele, was nicht der Normalität entspricht mit dieser Krankheit. Die meisten sterben.
Ja. Du selber hast daraus Entscheidungen getroffen, zum Beispiel hier in diese Gemeinde zu kommen, dich taufen zu lassen. Du hast dein Leben da einfach nochmal ganz deutlich auch in Gottes Hand gelegt.
Ja, und es ist auch schön, dass dann meine Frau auch zu diesem Glauben gekommen ist, den ich für mich schon innerlich gelebt habe. Und dass wir den Weg jetzt auch so gemeinsam gehen und auch in diese Gemeinde gekommen sind und hier eigentlich diesen Glauben leben, wie man so leben soll, in der Gemeinschaft. Nicht nur privat für sich als Schatz, weil das ist etwas, was man teilen soll. Das nur durch das Teilen dann auch wirklich lebt.
Frank, herzlichen Dank, dass du uns in deine Lebensgeschichte mit reingenommen hast und dass du hier diese Offenheit hast, uns das auch zu erzählen. Danke, dass du es uns ganz praktisch gemacht hast, was es bedeutet, dass Auferstehungskraft uns aus den Tiefsten unseres Lebens wieder einholen kann. Und selbst in Drogen im Gefängnis, er kommt dir hinterher und holt dich da raus. Danke dir, Frank.
Er lässt dich nicht allein.
Ja. Danke dir. Mich hat diese Geschichte von Frank damals sehr berührt. Ich war einfach berührt davon zu hören, wie Gott Menschen hinterhergeht und Menschen auch durch tiefste Tiefen hindurch immer wieder solche Wunder schenkt, dass einem Jesus plötzlich in der U-Bahn-Station begegnet, dass Jesus einem beim Entzug begegnet, dass Jesus einem selbst durch einen Mithäftling, der höchster Gewalttäter war und Schwerverbrecher ist, dass der nachher dazu beigetragen hat, dass Frank an Jesus festhalten konnte, auch durch diesen Knast hindurch. Das ist doch was, wo ich spüre und wo ich immer wieder erlebe, hey, diese Kraft, die ist real. Die ist nicht irgendeine philosophische Idee. Da geht es darum, dass wir diese Kraft in unserem Leben haben und dass wir sie brauchen. Und wahrscheinlich haben die wenigsten von uns hier gerade mit Drogen und Knast zu kämpfen, sonst seist ihr wahrscheinlich nicht hier. Aber wir alle haben unsere Themen, wo wir Auferstehungskraft brauchen. Wir alle haben diese Punkte, wo wir es brauchen, dass Gott in unser Leben hineinkommt und real wird. In Epheser 1, 19 und 20 steht, und die Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat, ist in euch wirksam. Ich lese es nochmal vor. Und die Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat, ist in euch wirksam. Und diese Kraft, die ist für dich da, die ist für dein Leben da, für deine Lebenssituation. Diese Kraft ist aber auch dazu da, dass du sie nutzt, um sie in diese Gesellschaft hineinzutragen. Diese Auferstehungskraft schickt uns auch hinaus zu Menschen, denen es nicht gut geht. Schickt uns auch hinaus zu Menschen, die das brauchen, die nur noch Dunkel und Tod in ihrem Leben haben, die auch so eine Auferstehungsfeier brauchen in ihrem Leben. Paulus lacht diesem Tod mal so richtig ins Gesicht und sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Und ich glaube, diese Überheblichkeit über den Tod, die kann man nur haben. Und dieses Lächerlichmachen des Todes kann man nur haben, wenn man Auferstehungskraft in seinem Leben hat. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir so viel Auferstehungskraft in uns haben, dass uns selbst der Tod nichts mehr anhaben kann. Dass selbst das uns keine Bedrohung mehr ist. Dass wir selbst dann wissen, da ist Kraft zur Veränderung da. Und wenn du heute mit Fragen, mit Zweifeln, vielleicht auch mit einer Sehnsucht da sitzt und sagst, ja, ich wünsche mir das auch in meinem Leben. Ich möchte es auch immer wieder neu erleben, dass Gott mit dieser Kraft in mir wirksam ist. Entweder für mich selber, für meine Lebenssituation oder vielleicht auch für meinen Nachbar, für den Mitmenschen, für den ich schon so lange bete. Dann streck dich doch nochmal neu danach aus. Und sag das Gott. Und sag ihm, ich brauche diese Auferstehungskraft in meinem Leben. Der Stein ist weggerollt. Der Auferstandene selber will dir begegnen. Jesus ruft dich raus aus jeder Schuld, aus jedem Grab, aus jedem Tod, das es den so in deinem Leben gibt. Da, wo Dinge gestorben sind in deinem Leben, er ruft dich raus und sagt dir, hey, hier ist dieses Angebot zum Leben. Er lebt. Und weil er lebt, kannst auch du leben. Diesen Zuspruch dürfen wir immer wieder neu für uns nehmen. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen darauf reagierst. Ich möchte dich einladen, dass du reagierst darauf, wenn du spürst, das sind Dinge tot in deinem Leben. Du hast Dinge verloren, du hast Dinge, ja, wo keine Auferstehungskraft spürbar ist in deinem Leben. Vielleicht ist Krankheit bei dir, vielleicht merkst du, dass es mit deiner Beziehung zu Jesus gerade hakt und dass da wenig lebendig ist, nur noch und viel Religion und wenig persönlichen Zugang ist. Hey, Auferstehungskraft ist nichts, was in der Philosophie und Theorie funktioniert. Es ist was, was in unserem Leben funktioniert und was eine reale Kraft in unserem Leben sein will. Und wenn du das willst, dann würde ich dich einladen, dass du jetzt mit mir aufstehst. Ich möchte noch mit uns beten am Ende der Predigt und dann gehen wir in die Lobpreiszeit. Wenn du sagst, und steh wirklich nur auf, wenn du sagst, hey, ich habe hier einen ganz bestimmten Punkt, wo ich das brauche. Wenn da Krankheit ist, wenn da Leid ist, wenn da Dinge tot sind in deinem Leben, dann steh jetzt auf und ich möchte mit uns beten. Jesus, und genauso wie Frank das erlebt hat, nämlich, dass nicht er dich gesucht hat, sondern du hast ihn gesucht, so erleben wir das doch immer wieder auch neu in unserem Leben. Du suchst uns wie ein verlorenes Schaf. Du suchst uns und du findest uns als gute Hirte. Und wir dürfen in deine Kraft eintreten. Wir dürfen an deiner Auferstehung teilhaben. Herr, weil du lebst, können auch wir leben. Die gleiche Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, die lebt auch heute noch in uns, Herr. Und Jesus, wir legen dir jetzt diese Punkte hin, wo wir deine Auferstehungskraft brauchen. Herr, da wo unsere Beziehung zu dir tot geworden ist, da wo es Leid und Krankheit in unserem Leben gibt, wir legen es dir hin, Herr. Wir laden dich ein, mit deiner Verstehungspower neu in unser Leben hineinzukommen. Herr, wir brauchen, dass du Dinge in uns lebendig machst. Herr, wir brauchen es, dass du Dinge in uns anrührst und wieder neu ins Leben hineinhauchst. Geist Gottes, du bist der Atem Gottes, der hineinhaucht und der Leben schafft in uns. Wir laden dich ein, du Odem Gottes, dass du hineinbläschst in uns. Ich habe so dieses Gefühl, wie Gott jetzt sagt, hey, atme mal tief ein und nimm das auf. Mach das ganz bewusst und sag, hey, Herr Gott, du in mir. Ich lade dich ein, dass du in mir wirkst, dass du deinen Atem in mich hineinbläschst. Dass du mich gesund machst, dass du mich lebendig machst, dass du mich heil machst. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir Teil werden dürfen von dir. Der Weg zum Kreuz ist frei durch deinen Tod am Kreuz. Wir haben einen Weg, der frei ist, und wir dürfen annehmen, was du für uns getan hast. Du hast unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen. Da ist kein Graben mehr zwischen dir und uns, Herr. Und wir dürfen uns eins machen mit dir, Herr. Du stirbst für uns und wir dürfen mit dir leben. Was für ein Deal, Herr. Und so bete ich, dass wir das jetzt für uns ganz real aufnehmen dürfen. Und dass deine Auferstehungskraft was wird, was heute spürbar ist, was morgen spürbar ist, was in unserem Alltag spürbar ist. So seid gesegnet im Namen Jesu, dieser göttlichen Kraft. Amen.